Film und Fressen. Der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin.
Herzlich willkommen bei Film und Fressen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir hatten hier schon sprechende Würstchen, die an Götter glauben. Wir hatten japanische Zen-Meister, die versuchen, die besten Nudelsuppen zu erstellen. Und wir hatten natürlich auch Filme über Sterneküche. Und heute, da lassen wir mal die feinen Restaurants, die Pinzetten und all das, was so dazu gehört, hinter uns. Wir tauschen das Trüffelschäumchen gegen die dicke Kartoffelsuppe und die Pinzette gegen die Riesenkelle. Wir reisen zurück in den Dezember 1985, tief in den Bauch der DDR. Und da schauen wir heute eine Dokumentation an. Die Küche, die steht bei uns auf dem Speiseplan. Und ausgesucht und natürlich, wie immer, mit dabei hat der liebe Dr. Daniel Kofal, unser Ernährungssoziologe und heute Held der sozialistischen Arbeit am Kochtopf, natürlich diesen Film das letzte Mal vorgeschlagen. Hallo Daniel.
Hallo Johannes, heute unser solidester Genussarbeiter am Podcast-Fließband möchte ich annehmen. Ich freue mich, dass du den Film schon so gut angekündigt hast und jetzt weiter mit mir den analysieren wirst.
Ja, genau. Dann steigen wir doch mal gleich in die Zusammenfassung ein und dann können wir ja auch schon mal danach das ein oder andere besprechen, was sich da so gibt und zeigt. Ja, ne, das ist richtig Akkord, Hitze, Lärm, die Küche, eine Dokumentation der DEFA noch, DEFA-Regisseur Jürgen Böttcher. Das Ganze stammt aus dem Jahr 1986 und ist eigentlich auch ein Zeitdokument. Es ist ein filmischer Schlag in die Magengrube. Man sieht förmlich, wie das sozialistische System in der Kantine, in der Küche funktioniert. Und das Ganze tatsächlich ganz rough, wird man erst sagen, ja, neudeutsch. Kein Sprecher aus dem Off, der uns die Welt erklärt, keine Interviews, keine aufgesetzte Dramaturgie, die Kamera steht einfach nur da, hat dann entsprechend die Protagonisten davor, steht in der Hauptküche der Neptunwerft in Rostock und hält einfach drauf. Ja, wir sehen 33 Frauen, 6 Männer, die ab 4 Uhr morgens im Akkord arbeiten. Sie schmieren 4000 Brötchen, zerlegen Schweinehälften, rühren in Kesseln, in die man sich reinstellen könnte und schrubben am Ende dann auch noch den Boden. Ja, es ist ein Film über die unsichtbare Arbeit, die eine ganze Werft am Laufen hält. Zumindest kulinarisch und da natürlich dann auch für den Treibstoff der arbeitenden Bevölkerung sorgt. Ja, es ist laut, es ist heiß und es ist auch irgendwie so ein bisschen monoton, wenn man dem Ganzen folgt. Aber der liebe Herr Böttcher findet in dieser Monotonie eine unglaubliche Poesie und gibt den Frauen, die sonst nur im Hintergrund schuften, ein Gesicht und eine Würde. Ein Film, der einem ja den Respekt vor der einfachen Arbeit förmlich einprügelt oder vielleicht auch reinschnippelt, wie man das so schön sieht. Daniel, wie kam es denn zu dem Vorschlag, diesen Film anzuschauen?
Vielen Dank für die tolle Zusammenfassung, Johannes. Ja, wie kam es zu diesem Vorschlag? Das ist eine Art Immunreaktion, möchte ich fast sagen, darauf, dass mir nach der letzten Woche nach deinem Film doch sehr der Kopf geschwirrt hat. Es war ein toller Film. Ich kann jedem, der uns heute zuhört, nur die letzte Folge empfehlen und auch den dazugehörigen Film. Aber das war eben ein solches Disneyland auf irgendeiner Droge, Crystal Meth oder was weiß ich, was man da so nimmt, dass ich dachte, da muss man jetzt mal einmal sich abkühlen und einen Film nehmen, der eben gerade nicht über die Stränge schlägt, sondern ich wollte dann jetzt mal einfach zum Animationsfilm, den wir letzte Woche gesehen haben, eine Dokumentation heranziehen. Und ich habe diesen Film, Die Küche, vorher noch nicht gesehen. Aber ich hatte den Eindruck von dem, was ich dazu gelesen hatte, ganz oberflächlich, dass wir hier es mal mit Ernährung zu tun haben, die nicht als Luxus, nicht als Kunstreligion oder als Selbstausdruck zum Tragen kommt, sondern wirklich eine Küche, die als Arbeit der Versorgung funktionieren würde. Und ich glaube, das hat uns der Film, nachdem wir uns angeschaut haben, das hat er mir auf jeden Fall auch gezeigt. Also das ist hier wirklich eben eine ganz bodenständige Art der Essenszubereitung, der Versorgung mit Essen, der Küchenarbeit, aber natürlich auch in der Moderne angekommen. Also wir sind hier nicht mehr bei Lewis und den außerirdischen Kohlköpfen auf dem Land, sondern wir sind hier wirklich in einem Betrieb, in einer Maschinerie der Neuzeit, der Industrie. Und ja, wir können darüber sprechen, wie Ernährung, wie Kochen, wie der Rest von Kulinarik, den man vielleicht noch beobachtet, hier prozessiert wird. Aber so kam ich eben auf diesen Film, so ein bisschen als Kontrapunkt zu dem, was wir letzte Woche gesehen haben. Und ich hoffe, er hat auch für dich einige Bilder bereitgehalten und Aspekte gezeigt, die du vielleicht interessant fandest.
Ein Blick in die Geschichtsbücher, so kam es mir vor, Schwarz-Weiß kam ja auch daher. Ich habe jetzt tatsächlich noch nie so oft in einer Großküche oder in einer Kantinenküche gestanden. Zwar schon mal in Großküchen reingeschaut, ja, im Bauch eines Schiffes wohlgemerkt, passend irgendwie auch zur Werft. Aber das war schon mal ganz interessant. Und dann halt auch mal zu sehen, wie das dann vielleicht ein bisschen anders dann in der DDR auch ablief. Von daher fand ich das ein filmisches Zeitdokument, weil so einen Blick hat man ja durchaus eigentlich nie bekommen. Also so einen Einblick, so eine Möglichkeit, da irgendwo reinzuschauen. Und von daher fand ich das ganz interessant. Und ja, wir haben da sicherlich das ein oder andere an Diskussionsfutter, wenn man da so ein bisschen reinschaut, ne? Über DDR, über Mangelwirtschaft. Wir haben das ja auch schon mal bei Sushi in Suhl quasi miterlebt, wie es darum geht, wenn da ein Restaurant dort natürlich viel kleiner kochen muss, beziehungsweise dann mit exotischen Zutaten unterwegs ist, ja. Also eigentlich konnte da schon alles besorgt werden, aber es war halt nicht immer so, ne? Und in dieser Betriebskantine, das ist ja halt einfach wirklich so ein Ort fürs einfache Essen. Das hast du ja auch so schön gesagt, ja. Natürlich auch extrem wichtig, ja, ne? Essen für die Arbeiter, dass da die Stimmung auch entsprechend hochgehalten wird. Schlechtes Essen bedeutet schlechte Laune und schlechte Produktivität. Von daher hat da jeder so schwer dazu beigetragen, dass da auch was Gutes nachher auf den Tisch kommt, ja. Natürlich, wie in vielen Betriebskantinen, natürlich jetzt hier in der DDR nochmal ganz anders, ist es natürlich ein sehr stark subventioniertes Essen gewesen, das ganz, ganz wenig gekostet hat, damit jeder Arbeiter eben täglich eine warme, sättigende Mahlzeit auch tatsächlich erhalten konnte. Und von daher fand ich das ganz spannend, ne? Klar, Riesenkessel, habe ich auch so gesagt, wo man drin stehen könnte, die dann da lustig schnippelnd mit Kartoffeln und Möhren einfach mal so in der Hand geschnippelt, zack, 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 gefüllt worden sind. Und dann hat man mit einem Riesenlöffel drin gerührt, ja. Also von daher deftig, kräftig, damit halt, ich meine, auf einer Werft, da wurde richtig hart gearbeitet, viel geschweißt und viel geschwitzt. Und von daher braucht es natürlich da auch was Kräftigendes. Ne?
Ich habe, wenn ich selber drüber nachdenke, im Krankenhaus, in so Krankenhausküchen mal reingeguckt. Aber das waren auch alles so Küchen, wo tatsächlich dann nur Essen warm gemacht wurde, das woanders gekocht wird. Es muss also anderswo diese Großküchen gegeben haben. Und ansonsten ist das wirklich so ein Feld, so eine Hinterbühne, die man eigentlich nicht sieht in unserem Alltag, aber die, und ich glaube, es ist, auch wenn es hier ein Zeitdokument aus der DDR ist, etwas, was an ganz vielen Orten, auch in unserem jetzigen bundesrepublikanischen Alltag, durchaus gang und gäbe ist, ja, also die Betriebskantinen oder die Kantinen in der Universität, ja, diese Mensen, also überall, wo Massenversorgung stattfindet, und das ist etwas, was eben, ja, tatsächlich versteckt abläuft, also wir sehen dann diese Gerichte, wir kommen da rein, wir setzen darauf, dass diese Versorgung funktioniert, aber ja, was da im Hintergrund so abläuft, das wissen wir gar nicht, um diese einfachen Essen in einer großen Stückzahl zu produzieren. Da fand ich es auch ganz schön, wenn du jetzt schon auch auf diese großen Dimensionen angespielt hast, weil das ist ja auch das, was wir hier klar vor Augen geführt bekommen. Hier geht es nicht um filigrane, detailverliebte Kochkunst. Ja, also hier ist nichts klein, hier ist alles groß. Hier ist alles überdimensioniert. Ja, du hast davon gesprochen, die großen Bottiche, die großen Schöpfkellen hast du genannt. Ist mir auch alles aufgefallen. Ja, also Säcke von Kartoffeln, die hier verarbeitet werden. Dann auch die Messer, unglaublich groß, mit denen man in große Stücke etwas zerlegt und in diesen Bottichen eben dann auch umrührt. Die Maschinen sind groß. Also hier werden eben, hier werden Massen verarbeitet. Es gibt eine Szene, die fand ich da ganz witzig im Vergleich. Da steht einmal so eine Frau in so einem Kessel und schnibbelt da so einzelne Dinge rein. Ich habe leider nicht genau erkennen können, was. Aber das wirkte fast schon verloren, wie diese einzelnen Dinge da rein fielen. Ob das irgendwas gab, war, um da noch eine Würze reinzugeben. Aber das ist an sich sonst nicht das Prinzip der Verarbeitung, das hier passiert wird. Und ansonsten, wie du gesagt hast auch, es wird hier den Arbeitern, den arbeitenden Leuten zu einem günstigen Preis ein Essen angeboten. Und die Auswahl ist dann auch gar nicht so groß. Es gibt, wenn ich das an der Tafel gesehen habe, es gibt ein Stammessen, also anscheinend etwas, was es immer gibt. Ja, das wird irgendwie jeden Tag gekocht. Und es gibt noch ein, ich glaube, Wahlmenü hieß das irgendwie. Also konnte man nochmal vielleicht am Tag wohl irgendwas saisonmäßig angeboten oder was eben vielleicht gerade in der LPG produziert wurde und über war, das konnte man dann sich als Alternative holen. Aber das war es dann eben auch. Ja, es wird eben angeboten, was auf dem Plan steht. Das ist Planwirtschaft, aber das sehen wir, glaube ich, auch in gegenwärtigen Küchen so, dass da eben ganz stark nach Plan gekocht wird. Und es wird gegessen, was auf den Tisch kommt oder was über die Theke gereicht wird. Und das ist natürlich dann nur eine Frage, also geht es hier noch um Genuss oder geht es eben vor allen Dingen um Sättigung oder wie ausbalanciert ist diese Waage in so einer Situation?
Man darf ja auch, wie du sagtest, ne, was hat jetzt die LPG gerade auch produziert, ne? Mangelwirtschaft ist natürlich schon da, ein Thema. Fleisch gab es jetzt ja wahrscheinlich nicht so oft, gehen wir mal davon aus, auch wenn man da schon auch im Film was davon gesehen hat, klar. Aber es wurde natürlich hier auch so ein bisschen als Treibstoff dann genutzt, ne? Wir haben ja hier wirklich letzten Endes in dieser Neptunwerft, da geht's jetzt nicht irgendwie um Genuss, Texturen und Emulsionen, wie wir das vielleicht auch schon des Öfteren diskutiert haben, weil hier geht's wirklich um Kalorien, die Arbeiter, die brauchen Energie, um Schiffe zu bauen, ne? Und deswegen ist das wirklich reiner Treibstoff und dann muss es halt auch passen und deswegen gibt's natürlich da auch mal Fleisch, aber es gibt natürlich oftmals irgendwelche Eintöpfe und die dann entsprechend dafür sorgen, dass da genug Kraft dann auch da ist. Ne? Wir haben es jetzt auch schon ja mehrfach gesagt, diese Frauen, die da in der Küche für alles sorgen, es ist, scheint ja immer so, gerade in Kantinen schon auch ein normales Bild zu sein, aber hier in dem Film, das muss man auch sagen, das schafft der Böttcher da schon auch ein wichtiges Statement für die Frauen an den Töpfen zu setzen, weil sonst hat man ja meistens in diesen DDR-Filmen die starken Männer an den Hochöfen oder im auf dem Traktor oder wo auch immer, ne, die standen da im Mittelpunkt und hier sind's wirklich die Küchenleiterin und die erste Köchin, die hier den Laden im Griff haben und ganz klare Ansagen machen und die Männer, diese sechs Männer, die da auch noch mitarbeiten in der Küche, die spuren da auch und das finde ich auch ganz spannend, dass es hier einfach mal so eine Umkehr auch gibt, weil ohne diese Frauen, ne, da baut die Werft auch kein einziges Schiff, weil die sorgen, wie gesagt, für diesen Treibstoff. Und in dem Fall sind sie wirklich die wahren Heldinnen der Arbeit und die Doppelbelastung, die damals da auch schon, oder ne, die da auch ein Thema war, weil jüngere Frauen, das kam irgendwo am Rande mal so beiläufig vor, jüngere Frauen, die durften etwas später anfangen, weil sie vorher ihre Kinder versorgen mussten und eventuell in Hort, Kindergarten oder wie auch immer. Jedenfalls war das schon durchaus Realität in der DDR-Frauen, ne? Vollzeit arbeiten, aber auch noch Familie schmeißen und. Also von daher fand ich das auch mal ganz interessant, mal einen anderen Blick auf die DDR und das sonstige Bild, ne, der harten, starken, arbeitenden Männern zu sehen, was da tatsächlich so gewuppt wird. Und letzten Endes, ja, ne, auch ganz wichtig, früh anfangen. Und bis da dann die Speisung anfängt, um dann tatsächlich dann auch alles zur Ausgabe zu bringen, bevor dann alle da reinstürmen und so weiter und so fort. Da wissen sie auch, was sie da geschafft haben, ne?
Ja, genau. Ich muss ganz kurz, also eine Sache, glaube ich, noch so ein bisschen korrigieren. Und zwar, der Fleischkonsum in der DDR war tatsächlich ziemlich hoch. Also das ist etwas, was von der DDR-Führung meines Wissens sogar anvisiert worden ist. Also die wollten viel Fleisch auf die Teller bringen und haben tatsächlich auch diese, also wir sehen ja in dem Film zum Beispiel auch diese Schwein, also diese Rinderhälften oder Schweinhälften am Anfang, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber große, auch hier wieder große dimensionierte Fleischstücke, die da hängen. Wir sehen so eine Bratstation mit so Buletten, wo die auch im Akkord zugebreitet werden. Und ich glaube in der DDR, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Broilerproduktion auch versucht wurde, also in der keineswegs ökologischen, sondern in der Massentierhaltung auf die Spitze zu treiben. Also damit wurde eine Art von Selbstversorgung schon, glaube ich, erreicht. Wenn wir natürlich bei anderen Dingen, den also Satire inzwischen auch so kennen, Bananen oder Ananas oder sowas, dass das irgendwie so eine Besonderheit gewesen ist. Was ich auch richtig finde, was du gesagt hast, ist, dass die Frauen also wirklich im Zentrum stehen. Ja, es ist ja eine von Frauen geführte Küche, wird ja am Anfang irgendwie auch mal gesagt. Lilo Wendler, wenn ich mir das richtig notiert habe, ist die Küchenleiterin und Gitti Wollgarten die erste Köchin. Also das ist hier das Personal, das ganz vorne steht. Ich fand dann aus soziologischer Perspektive im Laufe des Films interessant, dass das eigentlich keine große Rolle mehr gespielt hat. Also es kann natürlich an dem Framing, an der Art der Dokumentation liegen. Sicherlich werden die an bestimmten Stellen, die wir jetzt nicht gesehen haben, weil wir waren ja wirklich nur beim Arbeitsprozess und vielleicht der Planung, werden die vielleicht mehr Einfluss gehabt haben. Aber so im alltäglichen Kochprozess, den wir gezeigt bekommen haben, da war wirklich so auch die Aussage des Films, das sozialistische Gleichheitsideal verwirklicht. Also es war niemand, der in diesem Film aus meiner Perspektive so der Protagonist gewesen ist, der irgendwie hervorgestochen ist, sondern jede Person war von ihrer Stellung irgendwie als gleiche, als gleichwertig oder also gleich hoch, gleich niedrig in Szene gesetzt. Vielleicht sind manche einem eher in Erinnerung geblieben, aber also so, wir haben hier niemanden, der irgendwie das kreative Zentrum, das planerische Zentrum, das ökonomische Zentrum dargestellt hat, sondern das war wirklich so auch die Arbeiter untereinander sehr auf einer Stufe gezeigt. Und wir sehen natürlich auch hier so, dass die Personen in dieser Maschinerie ihre Posten besetzen. Das hat mich auch natürlich an andere Küchenfilme erinnert, die wir gesehen haben. Also sei es bei Ratatouille wurde das gezeigt. Oder auch bei La Coquina haben wir ja auch so eine Art von Fließbandküche gesehen. Mit den eigentlichen Posten, die auch immer außer Druck gestanden haben. Aber auch da fand ich jetzt, und das finde ich irgendwie auch bei unserem Podcast jetzt immer wieder spannend, wenn man das so im Vergleich sieht, so. Also wir sehen Ähnlichkeiten bei den Strukturen. Wir haben die Fließbandküche, aber wir sehen natürlich auch die krassen Unterschiede. Und wenn man an La Coquina erinnert, an diese Küche, dann hatten wir immer diese Hektik, wir hatten diese Aggressivität zwischen dem Personal, wir hatten diese Verdrängungswettbewerbe. Und jetzt haben wir ja die Küche gesehen, wo zwar auch am Fließband gekocht wurde, auch mit der Postenaufteilung, aber es gab eigentlich kein Konkurrenzverhältnis, das wir beobachtet haben. Sondern es gab so eine Form des Ineinandergreifens, auch des freundlichen, kollegialen Umgangs. Und das fand ich auch an einigen Stellen ganz schön. Es gab ja auch so nette Gesten, die diese Maschinerie so ein bisschen aufgelockert haben. Also mal ein freundlicher Blick, manchmal, also fast schon manchmal hin zu einem Flirt-Blick. Ja, also nicht, also keineswegs irgendwie sexualisiert aufgeladen, aber Mann und eine Frau gucken sich irgendwie sehr freundlich an. Es gab Witze, die gemacht wurden, ja. Es gab ganz schöne Szenen, wo auch mal miteinander gesungen wurde. Das also, es wird ein Lied angestimmt in so einer Küche und also ein ganz einfaches Volkslied und auch mal so eine vertraute Geste, wo eine Köchin, die andere vielleicht schon länger kennt, also wir hören ja auch, die arbeiten ja sehr lange, 10 Jahre, 20 Jahre sind die da schon in diesem Betrieb drin, ja, auch mal so eine Köchin der anderen Köchin vertrauensvoll den Arm um die Hüften legt und mit ihr so ein bisschen schäkert. Also das fand ich eben auch interessant zu sehen, dass selbst in so einer Form der ja des kulinarischen Maschinenraums eben so Mitmenschlichkeit doch immer wieder auch eine Rolle spielen kann, wenn das Setting da ist. Und es gab natürlich auch, der letzte Punkt, noch so kleine Besonderheiten, die wir, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht mehr sehen würden. Und zwar ganz am Anfang, da unterhält sich eine Köchin mit einem Mann und dann sagt sie so nebenbei, oh, du riechst ganz schön nach Fusel heute. Und er lacht so, ja, ja. Und dann geht man aber so weiter. Und das ist natürlich was, das geht nicht mehr, ja. Und es gibt ganz schöne Studien zur DDR auch noch. Da gibt es ein Buch, Der blaue Würger, von einem Ethnologen, der in Berlin jetzt eine Schnapshandlung betreibt, Dr. Kochan. Und der hat mal rausgehabt, dass der Alkoholkonsum in der DDR am Ende der weltweit höchste pro Kopf gewesen ist. Und er hat so ganz viele Rituale gezeigt und Szenen, wo im Alltag halt immer so getrunken wurde, ja, weil einfach dieses dieser Wettbewerbsdruck nicht da war, dass die Kontrolle nicht da war. Und das fand ich an dieser Szene irgendwie ganz witzig, ja. Von gestern Abend noch ganz schön einen sitzen oder so. Ja, ja, aber na gut, man kann hier so weiterarbeiten. Das geht eben. Und das fand ich eben auch, ja, eine bemerkenswerte und irgendwie auch sehr menschliche Szene.
Ja, der Ton ist natürlich, ne, ich hatte ja eben auch schon gesagt, wenn die Lilo Wendler oder die Gitti Wohlgarten was angesagt haben, dann wurde nicht lang diskutiert, sondern dann war das so. Und dieses Matriarchat ist da aus der Notwendigkeit einfach auch herausgeboren worden. Aber gleichzeitig, du hast es ja eben auch so schön gesagt, man unterstützt sich gegenseitig, man hilft sich gegenseitig, man singt eben an der Nordseeküste gemeinsam. Und das ist so diese gelebte Solidarität am Arbeitsplatz, die man ja nicht nur heute, sondern vielleicht auch damals auch in der BRD, der Bundesrepublik Deutschland, vielleicht nicht immer so gefunden hat, sondern da war dann schon doch eher so der Wettbewerb zwischen allen auch zu sehen. Und du hast ja eben auch gesagt, da kommen ja alle irgendwie zusammen. Und es ist ja auch diese Klassenlosigkeit, die da ja gelebt werden sollte, die wurde ja auch am Tisch in der Kantine gelebt, weil da der Schweißer neben dem Ingenieur saß. Ne? Klar, gab es vielleicht nochmal irgendwie die Vorstandscasino, könnte ich mir schon vorstellen, das gab es ja überall, das gab es ja auch in der Bundesrepublik oder das gibt es auch heute noch in bestimmten Firmenkantinen. Aber da war eigentlich schon das Ideal der klassenlosen Gesellschaft, die das da auch dann so gelebt haben. Ja, und interessanterweise, ich habe jetzt auch so bei den Arbeitenden vor der Ausgabe, habe ich keine Frau so direkt wahrgenommen. Also es war schon eine reine Männerdomäne in dieser Werft, die dann da auch zum Mittagessen strömte. Ne? Also ich habe da in dem ganzen Trubeljubel und Sturm aufs Essen, auf die Ausgabe, habe ich keine Frau wahrgenommen, außer eben die dafür gesorgt haben, dass es das Essen gibt. Und das fand ich auch interessant, weil da scheinbar tatsächlich dann mehrheitlich, klar, die harte körperliche Arbeit, aber dass es da irgendwo auch wenig in der Verwaltung scheinbar Frauen gab, die da irgendwas gemacht haben. Ne? Also das ist mir da auch noch im Gedächtnis geblieben. Und wie gesagt, auch was du gesagt hast, diese Solidarität, dieses Gemeinsame, dass man da zwar hart arbeitet, dann aber auch mal Spaß haben kann und sich da gegenseitig stützt. Das ist genau in dieser Maschinerie, in diesem Strukturierten, was in der Großküche, egal, kann auch eine Sterneküche sein, vorhanden ist. Das sollte eigentlich halt auch genau sowas nicht zu kurz kommen, damit die Arbeitsatmosphäre, damit auch diese Gemeinschaft da viel, viel stärker miteinander funktioniert. Und letzten Endes geht's ja dann auch einfacher, ne? Wenn da am Fließband bestimmte Dinge produziert werden, ob Frikadellen, Suppe und.
Ich würde an dem Punkt sogar sagen, ich habe den Film, also immer wieder auch zu anderen Filmen, die wir gesehen haben, in Beziehung gesetzt. Es ist auch so ein Kontrapunkt gewesen zu der Dokumentation mit dem Zen-Meister, den wir gesehen haben. Also mit Bernie Gassman, wenn ich mich richtig erinnere, hieß der. Also der macht ja auch eine sehr bodenständige Form und hat ja auch so Sachen wie das Geschirrspülen ins Zentrum gestellt seiner Küchenpraxis. Aber es ist dann eben bei Bernie Gassman war es eben dieser Invalismus, diese Form der spirituellen Sinnsuche, die da eine Rolle spielte. Der Einzelne, der dann im Zentrum dieser Philosophie stand, auch wenn er sich in der Umwelt gesehen hat. Und das sind hier Sachen, die finden hier ja irgendwie keinen Anklang. Also wir sehen hier zum Beispiel gar keine spirituelle Komponente. Ja, das ist wirklich raus subtrahiert. Es ist eine rein materialistische Perspektive. Es gibt irgendwie keine Entfaltung des Individuums. Es gibt noch so individuelle Dinge, die Leute machen. Also die Personen unterscheiden sich schon in so Kleinigkeiten. Die eine häkelt am Pausentisch, die andere singt vor dem Schrank, andere rauchen. Das sind also so Kleinigkeiten, die also die Person natürlich nicht als Kopien darstellen lassen, sondern schon als Individuen. Aber es findet irgendwie kein so großer Individualisierungsprozess statt, wie wir das irgendwie bei Bernie gesehen haben. Und auch das Abwaschen am Ende hier, das ist eben nicht jeder kratzt da das Universum vom Teller ab und denkt dabei drüber nach, sondern das ist jetzt eben auch hier so eine Maschinentätigkeit. Da muss man auch jemand sitzen, das einräumen und andere räumen das Besteck dann raus. Aber auch das ist eben so eine Routinetätigkeit. Und die Küche selbst fand ich dann auch natürlich ja so bemerkenswert in ihrer Art des Räumlichen. Also da, die Küche, nicht nur diese großen Gegenstände, diese großen Werkzeuge, sondern natürlich auch, es ist eine Großküche, und zwar auch dem Raum nach. Es ist also viel Platz, es ist alles sehr weiß, es gibt eben auch diese großen Maschinen. Und da dachte ich auch dann an diesen Film Der Koch, der Dieb und seine Frau und der Liebhaber, wo wir eine ganz andere Küche gesehen haben, diese alchemistische, diese handwerkliche Küche, diese sehr farbintensive Küche. Und hier haben wir diese ganz, ja, weiße, sterile Küche, die auch auf eine Art und Weise für uns geheimnisvoll wirkt, weil wir eben da so wenig Zugang rein haben, diese Maschinenräume. Und auch die Art, wie diese Abläufe stattfinden, natürlich auch faszinierend sind und auch so ein bisschen, ja, aus der modernen Kultur herausgefallen wirken, aus der zumindest der Kultur, die wir haben wollen. Aber sie hat eben auch ihre geheimnisvolle Komponente, die aber ganz eben zum Kontrast zu diesen Genieküchen steht, zu diesen Fantasieküchen, zu den Küchen des Ausprobierens oder der Hochküche. Ist ja natürlich auch was anderes. Und du hast es irgendwie ganz gut beschrieben, auch an den Essenden, die da hinkommen, was das für Personen sind. Glaube ich, habe eine einzige Frau wahrgenommen in dieser Masse von Werktätigen, wenn ich die richtig eingeordnet habe. Aber du hast völlig recht. Also es stehen eigentlich so gut nur Männer an. Es sitzen auch nur Männer zusammen. Und das ist ja auch eine interessante Gastkultur, die da ist. Es wird an einer Stelle auch mal thematisiert, dass manche sich bedanken fürs Essen, aber dann wird gleich gesagt, ja, aber wenige, ja, also. Es besteht auch nicht irgendwie die Idee, irgendwie, dass da irgendwelche Höflichkeitsfloskeln rausgetauscht werden. Selbst das ist rausgestrichen, sondern es ist irgendwie klar, man arbeitet da hart und man hat einen Anspruch auf ein anständiges Essen, und das holt man sich da ab. Und auch wie über den Geschmack des Essens gesprochen wird, da gibt es eine weitere Szene, da stehen zwei Arbeiter da rum und warten auf das Essen. Und dann fragt der Filmende aus dem Off, schmeckt es denn hier auch? Und dann sagt der eine irgendwie sowas wie, ja, geht schon, ja, und das war's. Also das ist so kulinarisch, gustatorisch alles, was dazu gesagt wird. Also es bleibt dabei, es ist so eine Alltagsroutineküche, wo der Geschmack wichtig ist, dass es irgendwie anschlussfähig ist, also dass es zumindest nicht schmeckt, aber über Geschmack, über Genuss wird eigentlich in dem Film nicht gesprochen. Das ist nichts, was in der Erzählung irgendeine größere Rolle spielt. Man kann sich noch vorstellen, dass die Nachtische, die abgefüllt werden in so kleine Becher, dass die dazu dienen, weil man das weiß, so einen kleinen Genusskick am Ende des Menüs zu bringen oder dass Buletten halt besser schmecken als Zwiebackscheiben. Aber zum Thema gemacht wird Geschmack, Genuss nie, sondern es geht wirklich um Versorgung.
Ja, genau. Also, ne, der Treibstoff, ich hat's ja eben auch gesagt, also das ist schon das Wesentliche, Nahrungsaufnahme, damit man satt wird und dann ab wieder an die Arbeit zur nächsten Schicht. Was du jetzt auch so sagtest im Vergleich zu anderen Filmen, ja, es bleibt trotzdem irgendwie sowas Mystisches in diesen Räumlichkeiten übrig. Ich habe zuerst gar nicht so richtig das wahrgenommen, als es da in Richtung Ausgabe ging, wie jetzt, was das für ein Raum ist, als sie da hingefahren sind mit den einzelnen Gerichten, die sie dann da in die Bain-Maries, also in diese Warmhaltegefäße eingefüllt haben. Ich habe erst ein paar Minuten gebraucht, um zu kapieren, ah so, das ist jetzt die Ausgabe, wo dann entsprechend Essen übernommen wird, weil dieses Gewusel, also erstmal alles irgendwie da ranschaffen, dann da einsortieren, dann das Gewusel und dann die Speisung quasi, dass da jeder satt wurde. Also das hat dieser Raum, der hat mich da schon irgendwie zuerst mal ein bisschen Fragen zurückgelassen, bis ich dann verstanden habe, ah, okay, das ist jetzt der Ausgabebereich, weil er halt ganz anders, so ganz anders war, ja. Und was halt auch durchgängig ist, dass es sehr laut ist. Ja, man ist mittendrin eigentlich, was ja auch für eine Dokumentation, klar, nicht unbedingt immer üblich ist, dass es da wirklich sehr, sehr laut umhergeht, ja, und man hört die Klappern der Tabletts, also gerade dann dort, wenn es da losgeht, wegen Essen, portionieren, ausgeben und, aber auch schon vorher beim Kochen ist es jetzt auch nicht gerade leise, ne? Rauschen des Wassers, Zischen der Bräter, man ist eben völlig dabei, man spürt und riecht förmlich diesen Küchendunst und es ist schon ganz spannend gemacht, ja, dass man da einfach mittendrin sich fühlt und so mitbekommt, wie das eben dort in dieser Neptunwerft dann tatsächlich mittags beim Mittagessen vonstatten gehen musste. Ja, was du eben auch so gesagt hast, die Frauen, ja, da möchte ich gerade auch nochmal einen Punkt aufgreifen, die hatten ja trotzdem auch irgendwo, dass sie da so arbeiten mussten, so hart und dann vielleicht auch noch so hin und wieder mal angegraben und angebaggert worden sind und eben nicht oftmals irgendwie so ein Danke oder sowas gehört haben, hatten trotzdem da eine Bewürde, weil manche haben sich ja dann da noch vor der Essensausgabe schnell hübsch gemacht und so. Also das fand ich ja auch sehr interessant, dass dann plötzlich nach dem harten Arbeiten, bevor es dann zur Essensausgabe ging, eben dann nochmal drauf geguckt wird, wie sehe ich auch aus. Vielleicht war das auch eine gute Kennenlernbörse, wer weiß. Hart arbeitende Werftarbeiter und jede Menge Frauen in der Küche. Da hat man vielleicht dann den Traummann seines Lebens kennengelernt. Wenn man nicht vielleicht, ne, du hast es eben auch gesagt, von wegen Bernie Glassman und Zen des Spülens, so ungefähr, hier an der Spülmaschine stand, weil das war ja schon auch richtige Akkordarbeit am Fließband, dieses Abkratzen von Essensresten und alles, was dazugehört. Und natürlich auch irgendwie eine Sisyphusarbeit, weil das, was da gereinigt worden ist, wurde ja sowieso dann auch wieder schnell dreckig gemacht. Also es ist schon ein endloser Kreislauf, der dort ja auch in dieser Küche gezeigt wird von Anfang an. Ja, es wird Essen gekocht, es wird das Essen rausgegeben, es wird gegessen, dann kommt wieder alles oder es kommt noch Dinge zurück, dann wird alles wieder sauber gemacht, es wird am Ende nochmal alles geputzt und dann geht der ganze Kladderadatsch wieder von vorne los. Also es ist irgendwie ja auch oder der Arbeitsalltag wirkt sehr monoton, aber du hast es ja auch erwähnt, immer wieder unterbrochen durch bestimmte Dinge, sei es jetzt durch die Lieder oder halt auch in der Pause, wo jeder auch individueller unterwegs ist, als dann halt in dieser Gleichförmigkeit.
Ja, das hast du zwei Sachen gesagt, die ich doch auch spannend finde. Genau, die Frauen machen sich vor der Essensausgabe nochmal so ein bisschen schick, genauso wie du es beschrieben hast. Also die Haare werden nochmal gerichtet, das Häubchen wird gesetzt und ich glaube nicht, dass das eine Partnerschaftsbörse gewesen ist, als das Essen ausgegeben ist. Also da war ja so ein großer Andrang und es ist alles so viel, das gemacht werden muss. Das ist wirklich eine Maschinerie. Ich glaube, es passiert nicht. Und die Männer waren auch wirklich, fand ich auch, also nordisch plus müde von der Arbeit. Also da, wie man sich so im Internet real heutzutage Stereotyp so nordisches Flirten vorstellen könnte. Also ich habe das nicht erkannt. Das ist auf gar keinen Fall irgendwie so wie bei La Coquina, dass da auch nur ansatzweise sich so ein Drama, Liebesdrama, emotionales Drama. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand auf der im Fleischraum schnell ein Quickie schiebt, so hektisch. Das hätte es nicht gegeben da, ja. Aber genau, wie du hast es ganz richtig beschrieben. Es gibt diese kleinen Momente, wo man sich nochmal hübsch macht. Das Individuum versucht sich gegen die Maschinerie, gegen die Routine nochmal selbst ein bisschen so zumindest hervorzubringen, ja. Also sich selber so ein bisschen zu zeigen. Und das, auch die gröbste Maschinerie, die schafft es nicht, das Individuum völlig rauszubringen aus dem Menschen. Und das andere, was du gesagt hast, und das würde ich auf jeden Fall nur mal unterstreichen, die Geräuschkulisse. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also manchmal waren ja die Fragen und die Antworten der Leute gar nicht zu verstehen. Und auch der Filmemachende musste nochmal nachhaken, weil er es nicht verstanden hat. Weil da war eine Lautstärke von den Maschinen, von dem Geklapper und so. Unglaublich, ja. Das ist aufgefallen. Und das Mystische, das da war, deswegen kam ich, glaube ich, drauf, an den Dieb und den Koch und so, mich zu erinnern an diese Küche, dass es ja auch die ganze Zeit so gedampft hat während des Kochens. Also auch diese Nebel waberten da herum. Und bei der Essensausgabe, da war ich kurz am Überlegen, es wird ja auf diese Tabletts ausgegeben. Es gibt gar kein Gedeck, es gibt gar keinen Teller, sondern es gibt wirklich diese portionierten Tabletts. Und ich habe mich gefragt, gibt es das eigentlich heute noch? Ich weiß das, als ich damals in meinem Grundstudium war, in der Uni, in der Mensa, da gab es auch diese portionierten Tabletts, da hat man direkt vom Tablett gegessen. Und wenn ich mich jetzt an meine letzten Esserlebnisse erinnere, auch an den Unis, an denen ich war, da gab es immer Teller. Und das wäre so eine Überlegung von mir, gibt es da eine Fortführung der Esskultur, also der Form, dass man jetzt eben auch meint, auch in der Massenverpflegung muss es irgendwie Gedeck geben, oder ist es nur durch meine subjektive Auswahl der Orte so? Weil diese Tabletts sind mir schon länger nicht mehr begegnet. Und das ist eigentlich auch eine sehr, ich meine, das ist sehr praktisch, das passt einfach auch in diese Szene rein, aber es ist natürlich auch nicht bürgerlich. Ja, es ist, auch das ist mir ein Zeichen so, Arbeiterkultur, so sozialistisch, ja, es muss einfach total funktional sein, praktisch, keine Spirenzien, 3-Komponenten-Tablett, also natürlich auch super, Kohlenhydrate, Gemüse, Proteine können da drauf liegen und dann wird es nachher weggespült. Warum? Also Teller gibt's nur irgendwie vielleicht beim Stammessen oder als Städtchen. Es gab ja so Spülmaschinen, da haben sie schon Teller reingeräumt. Ich frage mich jetzt, wo die herkamen, weil das Essen wurde nicht auf Tellern ausgegeben. Würde mich interessieren, ob es das eigentlich in Großküchen heutzutage noch gibt oder ob das auch da schon als Frevel an der Esskultur angesehen wird.
Ich glaube nicht. Also ich habe es noch nie, war noch nie irgendwo, wo direkt auf dem Tablett oder ins Tablett serviert worden ist. Selbst in meinen Mensen, wo ich irgendwie mal gegessen habe, gab es immer irgendwie Teller. Aber ja, das ist schon auch was Besonderes, ne? Wenn es schnell gehen muss. Ja, also irgendwie, wenn es schnell gehen muss oder so, keine Ahnung, ne, ist eigentlich egal. Hauptsache, die Nahrung wird aufgenommen. Da brauche ich keinen Teller. Es muss nicht schön sein. Es muss funktional sein. Es muss funktional für mich sein. Ich kann einfach schaufeln, ohne irgendwie großartig noch drauf zu achten, aufs Geschirr zu achten. Und umgekehrt auch genauso funktional dann halt für die, die das nachher sauber machen müssen. Da geht es scheinbar wirklich nur um die Funktionalität. Wobei ja in der DDR sehr schöne Porzellanmanufakturen existiert haben und teilweise auch noch existieren, ne? Also daran soll es nicht gescheitert sein. Also ja, es ist schon interessant, was da so passiert. Es wird jetzt gar nichts romantisiert und wie du auch richtig gesagt hast, Genuss steht jetzt hier nicht im Vordergrund, sondern es ist einfach diese Energieaufnahme, ja. Also so, dass, wenn man ja so an DDR-Essen, typisches DDR-Essen denkt oder auch gerade nochmal Sushi in Suhl, bevor er dann anfängt, eben japanisch zu kochen, ne, so ein Würzfleisch, Soljanka und sowas, ja, das sieht man hier, also klar kann es eine Soljanka oder sowas gewesen sein, aber das hat alles mir jetzt nicht so den Eindruck gemacht, dass das so diese, ja, die Gerichte sind, die, auf die man sich vielleicht so auch so richtig gefreut hat, sondern ja, der Hunger hat es vielleicht auch oftmals reingetrieben, weil man wusste, okay, komm, hier, ich krieg das, es wird mir eine Mark abgezogen oder 50 Cent abgezogen, 50 Pfennige abgezogen oder was auch immer. Und dann esse ich es halt, außerdem brauche ich die Kraft, damit ich wieder weiterarbeiten kann. Also rein funktionalisiertes Essen und Essensaufnahme und gar nichts irgendwie romantisch dargestellt, sondern einfach, ja, ne, ab mit der Kelle auf den, so im Gefängnis, da kennt man das eigentlich auch, also früher, ne, dass es da so portioniert worden ist, zack, zack, zack und fertig ist es, ja, aber ja, es ist schon sehr speziell und wie gesagt, Essen wird da auch so ein bisschen entzaubert und wird halt als was Grundnatürliches dargestellt.
Ja, genau, ich würde auch sagen, es wird was Grundnatürliches dargestellt, es ist eine funktionale Schicht, das haben wir gesagt. Ich würde fast sagen, wir haben jetzt die großen Strukturen besprochen und haben das funktional auch abgearbeitet. So viele Geheimnisse gibt es bei dieser sehr realistischen Dokumentation auch meiner Meinung nach gar nicht zu lüften. Ich würde so zum Fazit überleiten, wenn es dir auch
ja, passt. Ja, klar, gerne.
Also, auch wenn der Film für mich was völlig anderes gewesen ist, ich den zum ersten Mal gesehen habe, muss ich sagen, ich finde es gut, dass wir ihn gesehen haben, ich finde es gut, dass wir ihn besprochen haben. die Küche ist als Film für mich über Essen so interessant, weil er das Kulinarische einmal nicht als Bühne des Genusses, der Kunst oder der Selbstfindung zeigt. Hier ist Küche kein Sehnsuchtsort, sondern einfach ein Versorgungsapparat. Gekocht wird nicht, damit jemand zu sich selbst findet, sondern damit die Arbeitswelt weiterläuft. Gerade im Vergleich zu Filmen, wie wir jetzt das auch schon besprochen haben, zu diesen Anweisungen für den Koch oder zu der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber, wird das, finde ich, ziemlich deutlich. Dort wird Küche aufgeladen mit Spiritualität, mit Exzess oder mit Ästhetik. Bei Böttcher hier, bei die Küche, ist das alles nüchtern, es ist kollektiv, es ist funktional. Auch hier dampft es, aber eben nicht als Zeichen kulinarischer Magie, sondern als Zeichen von Arbeit. Und auch die Essenden könnten verschiedener kaum sein. Wir sehen keine distinguierten Gourmets, wir sehen keine asketischen Tugendwächter, etwa wie bei Babettes Fest. Wir sehen keine märchenhaften Tafelszenen. Wir sehen hungrige Arbeiter, wortkarg, pragmatisch, auf große Portionen wartend. Essen erscheint hier nicht als Distinktion, sondern als Notwendigkeit, nicht als Bühne des Geschmacks, sondern als Bedingung der Produktion. Und trotzdem ist der Film, fand ich, nicht bloß kalt oder technisch. Gerade zwischen Kesseln, Schürz und Ausgabewagen tauchen, fand ich, immer wieder diese kleinen Momente auf. Der Scherz, der Blick, die vertraute Geste. Und ich fand, dass der Film das gezeigt hat, darin liegt auch seine Stärke. Und die Küche zeigt Ernährungsarbeit als etwas, das fast immer übersehen wird und ohne das doch nichts läuft. Und das hier ist nicht die verzauberte Küche des kulinarischen Kinos, das ist sozusagen ihre Rückseite. Und gerade deshalb ist es so sehenswert. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie in einer nostalgischen, geschichtsbewussten Folge von Die Sendung mit der Maus. Und ich würde sagen, der Film ist sehenswert. Mit 45 Minuten ist er auch keineswegs zu lang. Kann man sich gut angucken. Klar kann man jetzt schlecht mit Spielfilmen vergleichen, wie wir es immer haben mit Dokumentationen. Aber für eine Dokumentation würde ich ihm durchaus 3 von 4 Gängen geben. Wie sieht's bei dir aus, Johannes?
Ja, also 3 von 4 Gängen, da kann ich mitgehen. Das möchte ich jetzt mal gerade so direkt mitgeben. Wieso, weshalb, warum? Also du hast jetzt auch schon sehr vieles genannt von dem, was ich da auch gesehen habe. Sind so 2 Dinge. Es ist genau eben so eine Dokumentation, die etwas zeigt, was man nicht so einfach sieht. Es ist ein faszinierendes Zeitdokument der DDR, wie ich finde, und auch ein Denkmal für die harte Arbeit dieser Frauen, die im Hintergrund so unsichtbar schuften oder geschuftet haben, ja. Und die kriegen plötzlich ein Gesicht und kriegen auch eine gewisse Würde, einen gewissen Stolz, dass da so eine Dokumentation über sie gedreht wird. Und es ist eben auch dieses Schonungslose, was Jürgen Böttcher hier zeigt. Also du hast es ja auch schon gesagt, Kochen ist nicht eine Kunstform hier, sondern es ist knallharte, knochenharte Arbeit, damit Menschen satt werden. Und man arbeitet dort. Und genau das zeigt dieser Film. Er zeigt den Lärm, den Schweiß, die Hitze, den Dampf, diese dampfenden Kessel, die da sind, um eben letzten Endes alle an der Essensausgabe satt zu machen und satt werden zu lassen. Und deswegen ist so und ist dieser Film so ein bisschen auch so wie ein Teller dicke Kartoffelsuppe nach eben so einer 12-Stunden-Schicht. Ja, der Film ist jetzt nicht raffiniert und er sieht auch nicht immer schön aus, aber er ist ehrlich und er wärmt auch irgendwie von innen, wenn man das alles so betrachtet und mitbekommt, diese kleinen Gesten, diese kleinen Punkte, die du auch da aufgeführt hast. Und wie ich finde, zeigt er eben auch, wer die wahre Macht in dieser Werft hat. Das sind nicht etwa die Direktoren oder die Vorarbeiter, sondern es sind die Frauen an der Essensausgabe. Und wie gesagt, deswegen gibt es von mir für diese Dokumentation auch 3 von 4 Gängen.
Das ist schön, dass wir hier uns einig sind und dass der Film bei dir auch trotz seiner Genussaskese Interesse gestoßen ist. Finde ich toll. Jetzt wird mich natürlich als letzten Punkt wie immer ganz brennend noch interessieren, was wir denn das nächste Mal besprechen werden. Und das darfst ja diesmal du wieder bestimmen.
Ja, und Daniel, ja, wir waren ja jetzt, haben wir einen Ausflug in die sozialistische Arbeiterküche gehabt und da brauchen wir doch nochmal so das komplette Gegenstück, das absolute Kontrastprogramm, ja, genauso wie du das nach den Würstchen gewählt hast, wähle ich es jetzt auch. Und wir reisen in die Welt der Haute Cuisine und schauen uns an, was passiert, wenn ein Sternekoch beschließt, dass, ja, was wird er denn beschließen? Das ist vielleicht mal noch so ein bisschen das Geheimnis, aber wir sprechen über The Menu.
Oh, das wird ein spannendes Gespräch.
Auf alle Fälle, würde ich mal sagen, ja.
Da freue ich mich drauf.
Ja, auf jeden Fall herzlichen Dank, Daniel, auch nochmal hier für den Blick in die Neptunwerft. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, allen anderen an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Und wie immer, manchmal sind die besten Geschichten die, die beim gemeinsamen Essen entstehen. Bis zum nächsten Mal bei Film und Fressen.
Das war Film und Fressen. Der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit anderen und abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Wir freuen uns über Bewertungen. Die helfen uns weiter. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!